durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Eine weitere Folge aus der Reihe Durch die Bibel steht auf dem Programm. Herzlich willkommen dazu. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das fünfte Buch Mose, das zurzeit hier im Mittelpunkt steht, berichtet darüber, wie Mose, also der Anführer der Israeliten, das Volk Israel auf eine besondere Herausforderung vorbereitet. In allernächster Zeit sollen sie auf Gottes Geheiß hin das Land Kanaan in Besitz nehmen. Eine Aufgabe, an der ihre Vorfahren aus lauter Angst gescheitert waren. Obwohl Gott ihnen Schutz und Geleit zugesagt hatte, fürchteten sie sich vor der vermeintlichen Übermacht der fremden Völker in Kanaan. Inzwischen ist nun eine neue Generation von Israeliten herangewachsen, die das verheißene Land für sich erobern soll. Mit einem Rückblick auf knapp 40 Jahre Wüstenwanderung und mit der Wiederholung von wichtigen Teilen des göttlichen Gesetzes will Mose das Volk auf die anstehende Aufgabe vorbereiten. Das fünfte Buch Mose ist ein sehr praxisorientiertes Buch. Mose zitiert nicht einfach nur aus dem umfangreichen Gesetzeswerk, das er knapp 40 Jahre zuvor am Berg Sinai von Gott erhalten hatte, sondern Mose präsentiert den Israeliten die einzelnen Gebote und Anweisungen so, dass sie eine Vorstellung davon bekommen, wie sie im Land Kanaan umgesetzt werden können. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass wir heute in unserer hochtechnisierten Zeit auf den Alltag der Israeliten damals zurückblicken können und dabei feststellen, manche Grundprinzipien des menschlichen Zusammenlebens haben sich kaum geändert. Und auch gewisse Verhaltensweisen, die tief in den Menschen verwurzelt sind, und zwar gute wie schlechte, erkennen wir auf Anhieb wieder. Selbst Menschen, die nur wenig mit dem Glauben am Hut haben, müssten eigentlich erkennen, es wäre gut, gewisse Spielregeln, die Mose den Israeliten damals ans Herz legte, auch heute noch zu beachten. Zum Glück leben wir nicht in einer völlig gottlos gewordenen Welt. Gerade im sogenannten christlichen Abendland haben grundlegende Prinzipien der Bibel ihren Niederschlag gefunden in den Verfassungen verschiedener Staaten, aber auch in der Justiz sowie im Sozial- und Gesundheitswesen. Dass der Mensch eine von Gott gegebene Würde hat, die es zu schützen gilt, dass Gerichte ohne Ansehen der Person für Gerechtigkeit sorgen müssen, dass man arme und kranke Menschen nicht einfach ihrem Schicksal überlassen darf, das alles sind gesellschaftspolitische Übereinkünfte, die letztlich auf dem jüdisch-christlichen Menschenbild beruhen. Interessant finde ich die Tatsache, dass manche Regeln und Gesetze aus dem zweiten und dritten Buch Mose erst bei ihrer Wiederholung im fünften Buch Mose richtig Kontur gewinnen. Hier wird plötzlich deutlich, was Gott sich dabei gedacht haben mag, als er diese Regeln und Gesetze Jahrzehnte zuvor am Berg Sinai an Mose übergab. Das 20. Kapitel aus dem 5. Buch Mose handelt vom 1. bis zum letzten Vers vom Kriegsdienst im Volk Israel. Der Kriegsdienst wurde offenbar als eine Einrichtung wahrgenommen, die das Überleben des Volkes sicherte. Zu den Waffen zu greifen, konnte in bestimmten Fällen bedeuten, dass sich die Menschen lieber auf ihre eigene Stärke verließen, statt auf Gottes Eingreifen zu hoffen. Zu den Waffen zu greifen, konnte aber auch ein Zeichen für besonderen Glaubensgehorsam sein. Erinnern wir uns, die Väter- und Großvätergeneration der Israeliten wurden von Gott bestraft, weil sie sich vor der angeblichen Überlegenheit der Völker im Land Kanaan fürchteten. Weil sie eben nicht in das Land einmarschieren wollten, ließ Gott sie insgesamt 40 Jahre in der Wüste leben. Wenden wir uns nun dem ersten Vers von Kapitel 20 zu. Im Auftrag Gottes spricht Mose zu den Israeliten: Wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde und siehst Rosse und Wagen eines Heeres, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, ist mit dir. Die Bestimmungen für den Kriegsfall, die in diesem Kapitel aufgeführt sind, übertreffen alle anderen alttestamentlichen Gesetzessammlungen zu diesem Thema. Daraus kann man schlussfolgern, dass die Eroberung Kanaans und die anschließende Besiedlung des Landes für die Israeliten eine riesige Herausforderung war, die es irgendwie zu meistern galt. Keineswegs sehnten sie sich danach, Krieg zu führen. Sie waren nicht kriegslüstern, wie man beim oberflächlichen Lesen des Bibeltextes vielleicht meinen könnte, sondern durch Gottes Handeln, indem Gott ihnen das schon vor Jahrhunderten verheißene Land zum Besitz geben wollte, dadurch wurden die Israeliten in die Situation gebracht, sich gegen andere Völker wehren zu müssen. Und Gott erwartete von ihnen, dass sie kämpfen würden. Der Ruf nach Frieden schaffen ohne Waffen wäre völlig fehl am Platze gewesen. Ich persönlich bin übrigens davon überzeugt, dass es auch heute immer wieder Situationen gibt, in denen der Griff zu den Waffen, ja sogar ein Krieg, gerechtfertigt ist. Denn wir leben in einer Welt, in der sich das Böse immer mehr ausbreitet, wenn ihm nicht Einhalt geboten wird. So wie die Polizei notfalls mit Waffengewalt einen Verbrecher dingfest machen muss, um die Bürger vor gefährlichen Straftaten zu schützen, so können auch die Streitkräfte eines Landes gezwungen sein, gegen einen Feind in den Krieg zu ziehen. Die Entscheidung darüber zu fällen, ob ein bewaffneter Konflikt unausweichlich ist, gehört wohl zu den schwierigsten Aufgaben von Politikern und Militärs. Denn jeder Krieg verursacht unglaubliches Leid. Aus unserem Bibeltext lese ich nun die Verse 2-4. Mose spricht zu den Israeliten: Wenn ihr nun auszieht zum Kampf, so soll der Priester herzutreten und mit dem Volk reden und zu ihnen sprechen: Israel, höre zu. Ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, dass er für euch streite mit euren Feinden, um euch zu helfen. Diese Verse machen im Grunde deutlich, es ist wichtig, Gott an seiner Seite zu wissen. Einen Krieg, der zu Unrecht und aus falschen Motiven heraus geführt wird, kann er nicht unterstützen. Das Schlimme ist, im Laufe der Geschichte wurden unzählige Kriege geführt, bei denen einzelne Kriegsparteien behauptet haben, sie hätten Gott an ihrer Seite. Manche waren davon auch wirklich überzeugt, obwohl es nicht stimmte. Andere wiederum haben es aus Propagandazwecken den eigenen Leuten so eingetrichtert. Manchmal war und ist sogar von einem heiligen Krieg die Rede, obwohl sich gerade hinter diesem Begriff nicht selten die schlimmsten Gräuel verstecken. Sie merken, die soeben vorgelesenen Verse lassen bei mir ein gewisses Maß an Ratlosigkeit zurück, sobald ich versuche, daraus irgendwelche Handlungsrichtlinien für die Gegenwart herzuleiten. Damals im Fall der Israeliten war klar, dass Gott höchstpersönlich grünes Licht gab für die notwendigen militärischen Aktionen. Aber es ist schwer zu beurteilen, welche Militäreinsätze Gott heute befürworten würde. Ich komme zu Vers 5, und damit erreichen wir einen Abschnitt über die schon damals mögliche Befreiung vom Kriegsdienst. Mose ordnet an, und die Amtleute sollen mit dem Volk reden und sagen: Wer ein neues Haus gebaut hat und hat's noch nicht eingeweiht, der mache sich auf und kehre heim, auf dass er nicht sterbe im Krieg und ein anderer es einweihe. Wer schon einmal selbst für sich und seine Familie ein Haus gebaut hat, obwohl die finanziellen Spielräume eng waren, der weiß, wie viel Zeit, wie viel Arbeit und wie viel Verzicht dafür manchmal aufgebracht werden müssen. So ist die in Vers 5 beschriebene Regelung eine bemerkenswerte humanitäre Geste. Wer in letzter Zeit viel Mühe in den Bau eines Hauses gesteckt hat, soll auch in den Genuss kommen, es einzuweihen. Mitten in den Entbehrungen, die eine Zeit des Krieges mit sich bringt, soll die Freude am Leben und die Freude an dem verheißenen Land Kanaan nicht völlig erlöschen. In die gleiche Richtung zielt auch Vers 6. Dort heißt es: Wer einen Weinberg gepflanzt hat und hat seine Früchte noch nicht genossen, der mache sich auf und kehre heim, dass er nicht im Kriege sterbe und ein anderer seine Früchte genieße. Obwohl das fünfte Buch Mose an vielen Stellen die Gesamtheit des Volkes Israel im Blick hat, wird gleichzeitig der Wert jedes einzelnen Menschen betont. Das findet man bei Völkern, die sich einer rücksichtslosen Kriegsideologie verschrieben haben, dagegen nicht. Dort ist das Schicksal des Einzelnen völlig unbedeutend. Ob er sein Lebenswerk oder vielleicht auch seinen Lebenstraum vollenden kann, spielt keine Rolle. Für Gott kommt diese Art von Entmenschlichung nicht in Frage, bei der ein Soldat nur noch als Kampfmaschine gesehen wird, die einfach nur zu funktionieren hat. Vers 7. Wer mit einem Mädchen verlobt ist und hat es noch nicht heimgeholt, der mache sich auf und kehre heim, dass er nicht im Krieg sterbe, und ein anderer hole es heim. Hier geht es also um einen jungen Mann, der bereits verlobt ist und wahrscheinlich seit Wochen nichts anderes mehr im Kopf hat, als endlich seine Braut zu heiraten. Kann man einen solchen jungen Mann in den Krieg schicken? Bestimmt wäre er in Gedanken stets ganz woanders und könnte keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Also, lassen wir ihn zu seiner Liebsten gehen und wünschen den beiden für ihre Zukunft Gottes Segen. Tja, man darf gespannt sein, welche weiteren Ausnahmen auch noch akzeptiert wurden, und wundert sich, was in Vers 8 zu lesen ist. Und die Amtleute sollen weiter mit dem Volk reden und sprechen: Wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der mache sich auf und kehre heim, auf dass er nicht auch das Herz seiner Brüder feige mache, wie sein Herz ist. Diese vierte Ausnahmeregel ist wirklich erstaunlich. Man bedenke nur, was manche jungen Männer, die in Ländern mit einer Wehrpflicht leben, schon unternommen haben, um dem Dienst an der Waffe zu entkommen. Von der Vortäuschung einer Krankheit bis hin zur Flucht in ein anderes Land ist alles dabei. Im alten Israel dagegen war es möglich zu sagen: Ich bin ein Angsthase. Schon der Gedanke an eine kriegerische Auseinandersetzung treibt mir den Angstschweiß auf die Stirn. Und sobald ich eine Waffe in die Hand nehme, fange ich an zu zittern. Eine Hilfe wäre ich für euch ganz gewiss nicht. Nun, auch ein solches Bekenntnis erfordert ein gewisses Maß an Mut. Vor allem aber fordert es Verantwortungsbewusstsein. Denn eine solch großzügige Ausnahmeregelung ist nur möglich, wenn sie nicht massenhaft missbraucht wird. Jeder Mann im Volk Israel musste sich gewissermaßen vor Gott und vor seinen Volksgenossen selbst fragen: Ist es recht, dass ich zu Hause sitze, während meine Brüder ihr Leben für das Volk riskieren? Die Regelung, dass jemand wegen seiner eigenen Angst nicht in den Krieg ziehen musste, wurde übrigens später in der Armee des Gideon ebenfalls angewandt. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. 32.000 Mann standen ihm anfangs zur Verfügung, um die Israeliten, die unter dem Joch der Midianiter immer mehr verarmten, zu befreien. Doch dann die Überraschung. Gott machte Gideon deutlich, dass er viel zu viele Soldaten hätte. Deshalb forderte er Gideon auf: So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volks, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. Dieses Angebot wurde überraschend gut angenommen. 22.000 Mann packten ihre 7 Sachen und gingen nach Hause. Aber aus Gottes Sicht waren auch die übrig gebliebenen 10.000 Krieger immer noch viel zu üppig bemessen. Gott wollte nicht, dass sich Israel im Fall eines Sieges seiner eigenen Stärke rühmen könnte. So wurde Gideon von Gott aufgefordert, die Israeliten an einen Fluss zu bringen und sie dann zu beobachten. Die allermeisten bückten sich oder knieten sich nieder, um eine Handvoll Wasser zu schöpfen und das Wasser aus der hohlen Hand zu trinken. Einige jedoch machten es wie die Hunde. Auf allen Vieren leckten sie das Wasser direkt aus dem Fluss. Wahrscheinlich waren das besonders verwegene Burschen, 300 an der Zahl. Jedenfalls sollte Gideon allein mit ihnen gegen die Midianiter in den Kampf ziehen. Interessant finde ich die Tatsache, dass sowohl bei Gideon als auch bei Mose die Angst vor dem Feind ein respektabler Grund war, um den Dienst an der Waffe zu verweigern. Dagegen wird Feigheit vor dem Feind bzw. Kriegsdienstverweigerung bis auf den heutigen Tag von vielen als eine Schande angesehen. Und in nicht wenigen Staaten müssen die betreffenden Personen mit harten Strafen rechnen. Zurück zu unserem Bibeltext und den bereits vorgelesenen Versen. Drei Dinge scheinen mir besonders wichtig zu sein. Erstens, Gott möchte, dass sich die Israeliten, bevor sie in einen Krieg ziehen, absolut sicher sind, ob dieser Krieg seine Berechtigung hat. Sprich, ob Gott auf ihrer Seite ist. Zweitens, diejenigen, die für ihr Volk in den Kampf ziehen, müssen innerlich auch bereit sein, ihr Bestes zu geben. Und drittens sollen die Israeliten Rücksicht nehmen auf bestimmte Lebenssituationen, in denen die Teilnahme am Krieg eine besondere Härte darstellen würde. Aus Kapitel 20 lese ich nun die Verse 10 bis 12. Dort heißt es, »Wenn du vor eine Stadt ziehst, um gegen sie zu kämpfen, so sollst du ihr zunächst den Frieden anbieten. Antwortet sie dir friedlich und tut dir ihre Tore auf, so soll das ganze Volk, das darin gefunden wird, dir fronpflichtig sein und dir dienen. Will sie aber nicht Frieden machen mit dir, sondern mit dir Krieg führen, so belagere sie.« Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, die Israeliten waren alles andere als ein kriegslüsternes Volk. Vielmehr war es so, dass sie durch Gottes Handeln, nämlich indem Gott ihnen das Land Kanaan zum Besitz geben wollte, in die Situation gebracht wurden, gegen andere Völker kämpfen zu müssen. Eine Stadt nach der anderen musste mühsam eingenommen werden. Unnötige Grausamkeiten sollten dabei aber vermieden werden. Unabdingbar war es auf jeden Fall, dass die Israeliten ihr Ziel, nämlich die Eroberung Kanaans, niemals aus dem Blick verlieren durften. Der Blick auf dieses Ziel half ihnen dabei, die eine oder andere Stadt einzunehmen, um die sie sonst vielleicht am liebsten einen Bogen gemacht hätten. Ich fürchte, dieser Blick aufs Ziel, aufs Ganze, fehlt heute manchmal den Kirchen- und Gemeindeverbänden. Sie kämpfen, bildlich gesprochen, häufig an Nebenkriegsschauplätzen, engagieren sich für dies und protestieren gegen jenes, leiten Initiativen ein und setzen Zeichen, verfassen Denkschriften und betätigen sich als sogenannte Brückenbauer. Aber die befreiende Botschaft des Evangeliums, also das Eigentliche, was eine Kirche oder einen Gemeindeverband antreiben sollte, fristet manchmal ein Schattendasein. Ich möchte an dieser Stelle das 20. Kapitel aus dem 5. Buch Mose bereits verlassen, nicht ohne Sie zu bitten, sich den Rest des Bibeltextes in einer ruhigen Minute selbst durchzulesen. Während das ganze Kapitel 20 Anweisungen für den Kriegsfall enthält, widmet sich Kapitel 21 wieder dem zivilen Leben der Israeliten. Und auch da konnte es manchmal ganz schön heftig zugehen. Ich lese die Verse 1 bis 4. Wenn man einen Erschlagenen findet in dem Lande, das der Herr dein Gott geben wird, es einzunehmen, und er liegt auf freiem Felde, und man weiß nicht, wer ihn erschlagen hat, so sollen deine Ältesten und Richter hinausgehen und den Weg abmessen von dem Erschlagenen bis zu den umliegenden Städten. Welche Stadt am nächsten liegt, deren Älteste sollen eine junge Kuh nehmen, mit der man noch nicht gearbeitet und die noch nicht am Joch gezogen hat, und sollen sie hinabführen in einen Talgrund, der weder bearbeitet noch besät ist, und dort im Talgrund ihr das Knick brechen. Wenn irgendwo ein Mensch gefunden wurde, der offensichtlich einem Mord zum Opfer gefallen war, sollte also zunächst einmal festgelegt werden, wer für die Bearbeitung dieses Mordfalls zuständig ist. Andernfalls hätte es passieren können, dass man sich gegenseitig die Verantwortung zuschiebt und sich niemand um den Toten kümmert. Weiter ab Vers 5. Und die Priester, die Leviten, sollen herzutreten, denn der Herr, dein Gott, hat sie erwählt, dass sie ihm dienen und in seinem Namen segnen. Und nach ihrem Urteil sollen alle Sachen und alle Schäden gerichtet werden. Und alle Ältesten der Stadt, die dem Erschlagenen am nächsten liegt, sollen ihre Hände waschen über der jungen Kuh, der im Talgrund das Knick gebrochen ist. Und sie sollen anheben und sagen, unsere Hände haben dies Blut nicht vergossen, und unsere Augen haben's nicht gesehen. Entsühne dein Volk Israel, das du, der Herr, erlöst hast. Lege nicht das unschuldig vergossene Blut auf dein Volk Israel. So wird für sie die Blutschuld gesühnt sein. So sollst du das unschuldig vergossene Blut aus deiner Mitte wegtun, damit du handelst, wie es recht ist vor den Augen des Herrn. Soweit die Verse 5-9. Auch wenn uns die Prozedur mit der jungen Kuh fremdartig erscheint, die Menschen in dieser Stadt sollten offensichtlich Verantwortung übernehmen für diesen Getöteten. Sie sollten in Betracht ziehen, dass möglicherweise ein Bürger ihrer Stadt für den Mord verantwortlich war und deshalb möglicherweise Schuld auf sie geladen hat. Da man nicht wusste, wer der Mörder war und eine Bestrafung deshalb nicht in Betracht kam, musste ein Tier gewissermaßen stellvertretend den Kopf dafür hinhalten. Denn nach dem Prinzip Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn hätte eigentlich der Täter hingerichtet werden müssen. Wenn wir aus den zuletzt vorgelesenen Versen eine Anregung für die heutige Zeit übernehmen möchten, dann vielleicht diese. Dass wir als Christen erkennen, dass wir nicht nur Teil einer christlichen Gemeinde, sondern auch Teil einer bürgerlichen Gemeinde sind. Vor den Konflikten und Nöten in dieser bürgerlichen Gemeinde sollten wir nicht die Augen verschließen, sondern uns zusammen mit anderen Leuten dafür zuständig fühlen und uns an der Lösung bestehender Probleme beteiligen. Zusätzlich haben Christen die Möglichkeit, für die Menschen in ihrer Stadt oder in ihrem Dorf zu beten. Auf die beiden nächsten Abschnitte in unserem Bibeltext möchte ich an dieser Stelle nur ganz kurz eingehen. In den Versen 10-14 geht es um die Eheschließung eines Mannes mit einer Frau, die ursprünglich als Kriegsgefangene zu den Israeliten gekommen war. Im Falle einer späteren Scheidung soll sie nicht wieder als Sklavin behandelt werden, sondern freikommen. Und die Verse 15-17 drehen sich um das Recht der Erstgeborenen. Darauf bin ich bereits näher eingegangen, als wir uns mit der Lebensgeschichte Jakobs beschäftigt haben. Deshalb lese ich nun weiter ab Vers 18. Im Auftrag Gottes spricht Mose zu dem Volk Israel: Wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht, und auch, wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen: Dieser unser Sohn ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold. So sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe, und du sollst so das Böse aus deiner Mitte wegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Ja, nach diesen Versen muss man erstmal tief durchatmen. Hier haben wir also das Musterbeispiel für einen verlorenen Sohn, wie er später bei Jesus in seinem Gleichnis vom verlorenen Sohn wieder auftaucht. Auch der verlorene Sohn aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 15 war ein Prasser. Gemäß den gerade vorgelesenen Versen machte sich ein solcher Sohn, vor allem wegen der Respektlosigkeit gegenüber seinen Eltern, des Todes schuldig. Können Sie sich vorstellen, wie überrascht die Leute gewesen sein mussten, als Jesus ihnen erzählte, dass der Vater dieses unverschämten Burschen ihm mit offenen Armen entgegenlief und ihn an sein Herz drückte und ihn küsste? Die Zuhörer erwarteten, dass der Sohn seine gerechte Strafe bekommen würde. Doch stattdessen rief sein Vater strahlend vor Glück: Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin heilfroh darüber, dass ich nicht unter dem alttestamentlichen Gesetz lebe, sondern unter der Gnade. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, wird beschrieben, wie sich die Gnade auf unser Leben auswirken kann. Dort heißt es: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, gemeint ist Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Statt Gottes Gericht bekommen wir seine Gnade geschenkt. Statt bestraft zu werden, bekommen wir von ihm zu hören: Dieser mein Sohn, diese meine Tochter war tot und ist wieder lebendig geworden. Er bzw. sie war verloren und ist wiedergefunden worden. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.